Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Das Thema offene Augen. Sehen ist eine super schöne Eigenschaft. Man kann so schöne Dinge sehen, dass man erst weiß, was es bedeutet, wenn man es nicht mehr kann. Oder ich weiß nicht, ob ihr das Dinner im Dunkeln oder Dialog im Dunkeln, da gibt es ja verschiedene Sachen, die man da so machen kann, wo man plötzlich auf die anderen Sinne angewiesen ist. Ihr wisst es, wenn man bestimmte Sinne nicht hat, das Hören, wie es ist, wenn es einem fehlt. Als jemand, der sehen kann, weiß ich nicht, wie es ist, wenn mir das Augenlicht genommen wird. Jesus hat eine Geschichte in Johannes Kapitel 9, oder ein Erlebnis mit seinen Jüngern, wo es um das Sehen geht, wo er uns mit hineinnimmt und eigentlich das Offensichtliche bleiben soll. Aber diese Geschichte hat zwei Ebenen und in den vergangenen Wochen, wo ich die letzten Predigten gehabt habe, da ging es um eine Predigtreihe unserer Glaubensüberzeugung. Das erste Mal habe ich über gegenwärtige Wahrheit gesprochen, dann ging es um das Heiligtum und immer aus einem anderen Blickwinkel. Heute versuche ich, den Sabbat, die Wiederkunft und die dreifache Engelsbotschaft in dieser Geschichte zu finden mit euch. Johannes 9 und gleichzeitig zu schauen, was Jesus eigentlich mit diesen drei Prinzipien uns als Kirche mitgeben möchte. Und ich möchte auch ganz kurz dann ein bisschen in die Adventgeschichte hineingehen, wie das bei uns so entstanden ist, was da passiert ist. Und es ist schon sehr schwierig. Und für alle Gäste, die sich jetzt denken, Sabbat, Wiederkunft, dreifache Engelsbotschaft, verstehe ich nicht. Ich hoffe, dass es trotzdem keep it simple leicht genug bleibt, damit man verstehen kann, dass es um die Augen eigentlich nur geht. Also ganz einfach, Augen kennen wir alle. Das Sehen. Der erste Bereich in dieser Geschichte ist eine ganz leichte Begebenheit. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und sie sehen einen blinden Mann. Und die Jünger fragen ihn, also Jesus, warum ist er blind? Hat er oder seine Eltern gesündigt? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir schauen uns die Welt an und wir fragen uns manchmal, warum ist das so und warum ist das so? Warum lebt die Person so? Womit hat das zu tun? Und wir benutzen da nicht nur unsere Augen, wir rechnen dann ganz schnell. Wir rechnen Dinge zusammen und versuchen uns Sachen zu erklären, zu verstehen. Als Adventisten, als Christen haben wir das immer gut gekonnt. Wir haben damals Sachen erkannt und Sachen, die wir gesehen haben, für wichtig errungen haben wir festgehalten. Und sie wurden zum Teil vom Glauben. Und Glaube ist auch Identität. Jesus trifft hier nicht nur diesen Blinden, sondern kommt noch eine zweite Personengruppe gleich noch hinein, die Pharisäer. Und das sind Menschen, die geglaubt haben, die schon bestimmte Sachen für sich erkannt haben, die ihnen wichtig waren. Der Sabbat. Dass der Messias kommt und dass der Tempel von Gnade spricht, das war ihnen absolut wichtig. Das haben sie geglaubt. Jesus sagt zu diesem Mann dann in den ersten Versen, in Vers 5, in Vers 4, es lag nicht an seinen Sünden oder an den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen, denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Es ist interessant, welchen Horizont Jesus gerade aufmacht. Ich habe mir als erstes gedacht, oh, das ist aber gemein, was Jesus da sagt. Er ist blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Also als normal rational denkender Mensch würde ich jetzt denken, also hat jeder die Krankheit, die er hat. bekommen, damit Gott zeigen kann, wie kräftig er ist. Und dann würde man Jesus, glaube ich, an dieser Stelle echt keinen Gefallen tun, wenn man das so zu Ende denkt. Aber die Geschichte geht ja auch noch weiter. Aber das Erste, was hier aufbaut, ist eigentlich ein Wort, wo ich sage, das hat er den Jüngern entweder vorher schon, in Matthäus, wird es eigentlich zeitlich vorher, und später sagt er ihnen eigentlich was anderes zum Thema Licht. Ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht. Und dann sagt er an dieser Stelle, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht. Und das Licht wird jeder sehen. Ob blind oder ob sehend, es geht um ihn. Und deswegen merkt man an dieser Stelle schon, dass Jesus ihn nicht einfach nur heilt, weil er ihn gesund machen möchte. Das ist ihm total wichtig. Er möchte eigentlich ihm jetzt eine Botschaft mitgeben. Etwas, was tief ins Herz gehen soll. Was das Sehen eigentlich bedeutet. Aber wie oft ist es so? Man erlebt etwas, wir erleben etwas, wir hören etwas. Jeder hat seinen Rucksack. Jeder hat seinen Rucksack. Und jeder von uns, wenn ich da jetzt was auspacken würde, würde auch es sofort vielleicht anders verstehen, anders einordnen. Deswegen nehme ich jetzt auch gar kein Beispiel, was bei mir im Rucksack alles so drin sein könnte. Jeder denkt sich vielleicht, warum hat er das? Anstatt, er hat es. Kennt ihr dieses Denken? Warum hat er das? Wir machen uns Gedanken oder wir wollen helfen. Ich kann dir helfen, wie du es wegbekommst. Aber Jesus sagt, es geht in erster Linie gar nicht um die Inhalte. Es geht eigentlich um diesen Menschen, der jetzt gerade vor ihm steht. Jesus sagt ihm jetzt, und die Geschichte des Kapitels ist lang, was er tun soll. Nimm ein bisschen Erde, geh zum bestimmten Teich, wasch dich und du wirst wieder sehen. Er macht das und wird wieder sehend. Und dann sind da einige, die das mitbekommen und denken sich, ist das derjenige, der vorher blind war oder ist das ein anderer? Sie können es nicht so richtig glauben, weil wenn das der Blinde gewesen ist, wer hat ihn geheilt? Und es spricht sich ziemlich schnell rum, dass die Pharisäer das hören und davon Wind bekommen und sich sagen, oh, hier ist ein Wunder passiert. Dann müssen wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Und sie holen den Mann zu sich und verhören ihn. Und wollen wissen, warum kannst du sehen? Das Ding ist aber, dass die Pharisäer gar nicht wissen wollen, warum er sehen kann. In Vers 14 steht, nun hatte Jesus den Mann an einem Sabbat geheilt. Das war das Problem. Da hat jemand die Regel gebrochen. Da hat jemand etwas gemacht, was sich nicht gehört. Die haben sich nicht für diesen Rucksack interessiert. Die haben sich auch nicht für diesen Menschen interessiert. Die haben sich für ihre Zäune interessiert. Für ihre Tradition. Für ihren Glauben, wenn man es positiv sagen will. Das, was sie glauben. Das, was ihnen wichtig ist. Also eine super gute Motivation. Wir Adventisten haben ziemlich früh den Sabbat auch erkannt. Joseph Bates ist einer der ersten Theologen gewesen, der für sich den Sabbat erkannt hat und der versucht hat, James White zu überzeugen. James White war aber mit einer Sache nicht einverstanden, weil Joseph Bates hat ziemlich früh den Sabbat dann, und wir hatten heute die Bibelgespräche, mit dem Zeichen der Versiegelung an der Stirn verbunden, also mit der Wiederkunft und der dritten Engelsbotschaft. Er hat eine Symbiose von drei Überzeugungen gemacht, von drei Glaubenspunkten, wo James White entschieden dagegen war. Ellen White auch am Anfang. Das Problem war aber gar nicht, wer welche Position hatte. Und ob Ellen White dagegen war oder James White, die haben sich erstmal nur gestritten. Also sie wollten wissen, warum oder warum nicht er das diese drei Sachen zusammenpackt. Dann war es aber so, dass diese Botschaft ja in allen Kirchen auch noch gepredigt wurde. Die waren ja noch nicht 1844, 43 bis 47 waren sie ja noch keine Kirche, wo sie das gepredigt haben, also vor der Enttäuschung und nach der Enttäuschung, dass Jesus nicht wiederkommt, was da ja gepredigt wurde. Da haben sie das so hart gepredigt, dass sie aus ihren Kirchen ausgeschlossen wurden. Also nach 44. Und wir hatten Streitgespräche, theologische Streitgespräche. Und wir schauen immer zurück und da haben sich verschiedene Prediger, da gab es das ja noch gar nicht, also Prediger der Adventbewegung oder Adventgläubige haben sich zum Diskurs mit Pastoren von anderen Kirchen gestellt. Und dann haben sie theologisch sich gefetzt. Und die Gespräche sind dann so verlaufen, dass meistens argumentativ die Adventis gewonnen haben. Aber die wurden dann rausgeschmissen. Und es gab drei Punkte, weshalb dann Ellenwald gesagt hat, wir mögen ja vielleicht diese Überzeugung haben, dass der Sabbat der Ruhetag ist. Wir mögen vielleicht auch die Überzeugung haben, dass wir damit versiegelt werden. Wir mögen vielleicht auch die Überzeugung haben, dass die dritte Engelsbotschaft verkündigt werden muss. Aber was wir total vergessen haben, was sich komplett fehlentwickelt, und da greift die Joseph Bates richtig an, sagt, wir kommen zu so einer Gesetzlichkeit, dass wir nicht nur starr werden, sondern aggressiv. Und dass wir ausgeschlossen werden aus den Kirchen, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, sagt sie. Es ist ziemlich interessant, diese Zeit. Und so ein kleiner Hint. Am Anfang hatten wir ja 4, 5 Glaubenspunkte. Bis 1800, jetzt muss ich mal nachschauen, ich glaube 1872, die erste Glaubensüberzeugung von Uriah Smith, die ersten Glaubensüberzeugungen. Dann, paar 60 Jahre später, 1931, die zweiten Glaubensüberzeugungen. Und die beiden Glaubensüberzeugungen wurden niemals von einer Vollversammlung beschlossen. Ellen White und James White haben sich immer dagegen entschieden, dass Glaubensüberzeugungen festgeschrieben werden. Die ersten Glaubensüberzeugungen, die dritte, mit den 27 Glaubenspunkten, wisst ihr, wann die beschlossen wurden? Also das erste Mal, dass eine Vollversammlung einer Generalkonferenz Glaubensüberzeugungen festgeschrieben hat, 1980. Das war das erste Mal, dass wir die Glaubensüberzeugung festgeschrieben haben. Da waren alle unsere Gründungsväter und Mütter tot. Also ist sehr interessant, was eigentlich damals passiert ist in unserer Kirche mit Erkenntnis, mit den offenen Augen. Wir haben Sache erkannt, den Sabbat, die Wiederkunft und dass Jesus gnädig ist. Und was haben wir gemacht mit diesen offenen Augen? Wie diesen blinden Mann, wie die Pharisäer, haben wir gesagt, was andere falsch machen. Wir haben denen quasi eine Schelle gegeben. Deswegen ist dieser Text ein Text für uns Adventisten. Für unsere Geschichte. Er spricht uns an. Die Jünger sind so neugierig und sagen, Jesus, wie geht's denn einem Menschen? Wie geht's uns? Wie geht's uns wirklich, wenn wir in die Welt schauen und sehen, dass Leute Probleme haben, dass Leute Schwierigkeiten haben, dass wir sogar selbst Schwierigkeiten haben. Woran liegt das dann? Woran liegt das? Und Jesus wechselt das Thema. Er wechselt das Thema. Er will sich da gar nicht drauf einlassen, woran das liegt. Und er sagt nur einen Satz in Vers 3, den haben wir schon gehört, es lag nicht an seinen Sünden und den Sünden seiner Eltern. Es hat nichts mit Schuld zu tun. Das Schwierige ist jetzt schauen wir uns wieder diesen Mann an. Die Pharisäer wollten das nicht glauben. Sie holen jetzt also diesen Mann zu sich und befragen ihn und sagen, bist du blind gewesen? Und er sagt, ja, ich war blind und jetzt kann ich wieder sehen. Und sie fragen, ja, warum? Wer war das? Und er sagt, das war ein Prophet. Und damit haben sie jetzt ein Problem. Jesus, ein Prophet. Und nun wollen sie nicht glauben, diesem Mann glauben und holen seine Eltern. Sie verhören nun seine Eltern und auch die haben Angst. In Vers 22 steht, sie haben Angst, die Wahrheit zu sagen, denn jeder, der Jesus als Christus bezeichnet, sollte aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Das sagten sie aus Angst. Die Menschen damals hatten so viel Angst vor den Leuten aus der Kirche, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein. Stellt euch vor, wir sind ehrlich im Umgang miteinander und wir packen das aus. Eins nach dem anderen. Und wir wissen, das Erste, was passieren wird, ist, wir werden ausgeschlossen. Es wird mal durchgelüftet, wurde mir gesagt, in einem Bibelgespräch in einer unserer Gemeinden. Wir müssen mal wieder durchlüften. Kehren. Wir können jetzt alle mit dem Kopf schütteln, wir können die Kirchen auch verlassen, dann helfen wir, dann lüften wir selbst und wir gehen einfach. Oder wir stehen für etwas ein. Und wir fragen uns, ob wir einen Raum schaffen wollen in unseren Gemeinden, wo wir ehrlich sein können. Wir alle können ganz viel sehen. Wir alle haben offene Augen. Und wir sehen Sachen, die uns nicht passen. Und nicht alle sehen alles. Nicht jeder sieht alles. Und wir können uns gegenseitig zeigen, dass wir nicht alles sehen. Die Frage ist aber, ob wir ehrlich sein können. Ob wir es auf den Tisch packen können. Ob wir dann immer noch sicher sind. Ob diese Gemeinde das aushalten kann. Ob jede Gemeinde das aushalten kann. Stellt euch vor, euer Bibelgespräch würde so laufen, dass ihr den Schmerz nicht nur habt, sondern sagt, das ist eine Runde, wo ich ihn teilen kann. Wo ich ihn auspacken kann. Die Pharisäer verhören die Eltern und holen dann wieder den Mann, als sie mit ihm fertig sind. Und er sagt wieder dann nur den Satz in Vers 25, das Einzige, was ich weiß, ist, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was wollt ihr eigentlich von mir? Wollt ihr auch diesem Christus folgen? Und was? Was erzählst du uns da? Weißt du überhaupt, wer das ist? Wir sind Jünger von Moses. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat, doch von diesem Mann wissen wir nicht einmal, woher er ist. Seltsam, sagt der Blinde, der jetzt sehen kann. Seltsam. Er hat meine Augen geheilt und ihr wisst nicht, woher er ist. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört. Aber er hört die, die ihn anbeten und seinen Willen tun. Wow, hier liegt auch eine schöne Glaubensfalle. Kennt ihr das, dass wir Gebete, Bitten haben und sie nicht erhört werden? Dieser Mann redet hier etwas, was er glaubt und sagt, ich glaube, dass wenn wir bitten, werden die Gebete erhört. Und jetzt kommt der nächste Satz und das glaubt er auch. Solange die Welt besteht, hat noch niemand die Augen eines Blindgeborenen öffnen können. Anscheinend glaubt er auch, dass anscheinend ganz viele Gläubige gebetet haben und noch nie jemand sehen wurde. Wir kennen dieses Ring von diesem Mann. Ich glaube, er hat sein ganzes Leben lang gebetet und er wurde nie erhört. Und dann betet er nicht und Jesus begegnet ihm. Und nur weil die Jünger diese Frage stellen, warum er blind ist, nimmt das Jesus zum Anlass und sagt, ich heile ihn, aber ich heile ihn nicht, weil ich jetzt alle heilen werde. Klar möchte ich, dass alle gesund sind, aber ich möchte euch zeigen, dass ihr blind sein könnt, wenn ihr sehen könnt. Dass ihr komplett blind sein könnt. Denn die Geschichte geht ja weiter. Als er das sagt, und dann führt er noch weiter aus in Vers 33, wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er das nicht tun. Da hielten sie ihm vor, du bist ganz von Sinnen geboren und willst uns belehren. Als das Jesus hörte, kam er zu dem Mann und fragte ihn, glaubst du an den Menschensohn? Und der Mann fragt ihn, wenn du ihn mir zeigst, kann ich über diese Frage nachdenken. Und Jesus sagt, ich bin der Menschensohn. Und dann sagt er, ich glaube an dich und betet ihn an. Er hat Gott erlebt, er hat Christus erlebt. Und er hat eine Beziehung zu ihm. Und jetzt sagt Jesus etwas, wo ich denke, wow. Zu wem sagt er das jetzt hier gerade? Da sagt Jesus zu ihm, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die blind sehend zu machen und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Zum Gericht bin ich in die Welt gekommen, das kenne ich gar nicht. Er sagt vorher, ich bin gekommen, um zu retten, ich bin gekommen, um nicht zu richten, das sagt er später auch. Und das Interessante ist, Johannes 3, Vers 16, da geht es die ganze Rettungsgeschichte los. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um die Welt durch seinen Sohn zu retten. Und dann sagt er aber in Vers 19, und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Und das Wort, was er hier benutzt in Vers 39, ist ein vollzogenes Wort. Das Gericht ist vollzogen. Und es ist genau die Anspielung auf Vers 19 in Kapitel 3. Es sind dieselben Worte. Und damit, ich habe das Gefühl, er sagt es zwar zu dem Mann, aber er sagt es, als wenn er erschreckt, als wenn er selbst erschreckt. Er sieht plötzlich selbst, dass sich an ihm die Geister scheiden. Dass Menschen zu dem Punkt kommen und sagen, naja, ich sehe zwar, aber mir ist es völlig egal. Mir ist völlig egal, was im Rucksack ist, mir ist der Mensch völlig egal. Das, was ich glaube, das glaube ich und das bewahre ich. Und das soll sich auch nicht ändern. Und da möchte Jesus ran. Da möchte er uns berühren und er sagt, öffne deine Augen. Nicht nur für mich. Öffne deine Augen, weil sie dein Herz öffnen werden. Öffne deine Augen, weil du dann die Sturheit verlassen kannst, die Aggressivität, all das zur Seite legen kannst und Liebe und Freundlichkeit finden kannst. Und das meint er nicht nur als Worte. Das zeigt er seinen Jüngern mit diesem Mann, das zeigt er diesen Jüngern und das zeigt er sogar den Pharisäern. Obwohl er so irgendwie so hart ist, weil der Abschluss klingt wirklich, weil sie ihn dann fragen, ach, meinst du etwa, wir sind blind? Sagen sie ihm dann. Und dann sagt er, werdet ihr blind, werdet ihr unschuldig. So bleibt ihr aber schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Und man hat immer das Gefühl, als wenn Jesus gegen die Pharisäer ist. Ich glaube das nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er nur leidet. Das sind seine Jünger auch. Das sind seine Kinder. Das ist sein Volk. Die gehören alle zu ihm. Ich glaube nicht, dass Gott da ist, auf uns runterschaut und wenn wir Balken vor den Augen haben, dass er sagt, ich glaube, dass er uns erreichen will, dass er nicht aufhört, uns die Augen öffnen zu wollen, dass er niemanden aufgibt, niemanden, niemals, die Pharisäer auch nicht. Ich glaube, dass er um jeden Einzelnen kämpft. Ich glaube, dass er jedes Herz weich machen will, weil es immer wieder härter wird. Ich glaube, dass er uns beibringen will, hiermit umzugehen. Ich glaube, dass Gott an eine bessere Welt glaubt. Und zwar nicht erst in Zukunft, sondern schon jetzt. Amen.